Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid hier nach dem großen Preis von Saudi-Arabien, der einiges auf jeden Fall zu bieten hatte. Vielleicht nicht die spannendsten Battles um die Führung, aber trotzdem gab es das ein oder andere tolle Duell im Mittelfeld. Und ja, darüber wollen wir natürlich alle sprechen. Dann gab es ein tolles Rookie-Debüt, was natürlich auch heute seinen Platz in dieser Podcast-Folge finden. Oder ja, der seinen Platz finden soll. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt einmal durch. Und zwar mit dem, womit wir sonst eigentlich auch immer starten. Also ganz wie sonst auch. Und zwar mit meinem Driver-Rating. Und da fahren wir diesmal natürlich wie sonst auch vom hintersten Platz, also vom P20 an. Der ging dieses Wochenende an Pierre Gasly. Nicht aufgrund der Leistung des Alpins im Rennen. Denn Pierre Gasly konnte das Rennen quasi eigentlich nicht mehr antreten, weil er in der Formationsrunde mit Problemen mit seinem Auto zu kämpfen hatte. Und ja, man muss aber festhalten, selbst wenn der Alpine weiter gefahren wäre, wäre da nicht viel bei rausgekommen. Das hat man auf jeden Fall auch bei seinem Teamkollegen gesehen, der P13 am Ende belegt hat. Deshalb von mir eine 5 von 10. Dann Lance Stroll, der ebenfalls ausgeschieden ist nach einem Unfall, der zum Glück glimpflich ausgegangen ist. Für mich dieses Wochenende eine 6 von 10. Es hat einfach wieder zu viel auf Fernando Alonso gefehlt, auch wenn er es diesmal geschafft hat, in die Top 10 zu fahren im Qualifying. Aber trotzdem war das einfach zu viel, was gefehlt hat. Dann haben wir Guan Yu Zhou. Genau, der hat von mir ebenfalls eine 6 von 10 bekommen. Am Ende hatte er Pech mit dem Boxenstopp. Aber ich fand, es war einfach zu wenig. Also im Rennen ist er ganz gut erstmal mitgefahren, so ein bisschen wie letztes Mal, aber am Ende war es dann nicht gut genug. Valtteri Bottas hat von mir auch eine 6 von 10 bekommen. Man merkt einfach, dass der Sauber, dass Sauber da auf jeden Fall noch was tun muss. Allerdings kam jetzt am Wochenende auch die Nachricht, dass Audi wohl schon nächstes Jahr mit dabei sein wird, mit einsteigen wird. Das wird, denke ich, schon auf jeden Fall hilfreich sein. Und ich bin gespannt, wie die sich dann weiterentwickeln. Dann ein Platz vor Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo. Ich muss sagen, von dem war ich dieses Wochenende auch enttäuscht. Qualifying-Niederlage gegen Yuki Tsunoda, Rennniederlage gegen Yuki Tsunoda und dann kam es auch noch zu einem Dreher im Rennen und deshalb für mich nur eine 5 von 10. Also das war auf jeden Fall ein Wochenende zum Vergessen. Für Daniel Ricciardo, dann muss es dringend wieder aufgeben. Ich vermisse auch so ein bisschen die Form von die Form des Alpha Tauris? Der Racing Bulls. Das ist ganz komisch mit den neuen Namen, Leute, sorry. Weil die ja letzte Saison eigentlich am Ende ganz gut aussahen, wo sie dann auch noch Punkte einsammeln konnten, aber aktuell sind sie dazu, glaube ich, eher nicht in der Lage. Dann haben wir Logan Sargeant, der hat von mir eine 6 von 10 bekommen. Am Ende muss man sagen, dass halt wieder was auf den Teamkollegen gefehlt hat, aber er hat jetzt nicht irgendwie groß für Aufsehen gesorgt, indem er irgendwelche Fehler eingebaut hat. Deswegen für mich eine 6 von 10. Dann kommen wir zu Yuki Tsunoda, Teamkollege von Daniel Ricciardo. Bekommt von mir eine 6 von 10. Am Rennen ging jetzt auch nicht super viel. Hat noch eine 5-Sekunden-Strafe für etwas bekommen, was vor dem Rennen passiert ist. Dieses Unsafe Release gegen Lando Norris. Und am Ende muss man sagen, im Qualifying war er gut unterwegs, muss ich sagen. Da hat er, glaube ich, sogar Lance Stroll geschlagen. Das war auf jeden Fall stark. Aber der im Aston Martin sitzt. Aber im Rennen dann irgendwie auch zu wenig. Esteban Ocon, habe ich ja gerade schon mal erwähnt, es lief irgendwie nicht so richtig mit dem Alpine. Für mich eine 5 von 10. Kevin Magnussen hat von mir eine 7 von 10 bekommen. Man kann auf jeden Fall argumentieren, dass es vielleicht nicht unbedingt für eine 7 von 10 gereicht hat, weil er sich viele Fehler erlaubt hat. Gegen Alex Albon hatte, glaube ich, 2 Strafen mit 10 Sekunden oder sowas. Aber am Ende muss ich halt sagen, dass er sich wirklich aufgeopfert hat fürs Team. Und das muss man ihm auf jeden Fall zugute halten. So, und dann, bevor wir dann mit der Top 10 weitermachen, kommen wir noch zu Alex Albon. Im anderen Williams, genau, eine 7 von 10 für mich. War am Ende doch relativ nah an den Punkten noch dran mit Platz 11, aber es hat trotzdem noch ein bisschen was gefehlt auf Platz 10. Trotzdem besser als der Teamkollege und deswegen natürlich auch eine bessere Bewertung. Ja, man muss festhalten, für Williams ist jetzt auch noch nicht das beste Wochenende gewesen, aber ich glaube, die Strecken, wo sie auf jeden Fall mit dabei sein, bisschen weiter, wo sie auf jeden Fall vorne ein bisschen weiter mit dabei sind, die kommen, denke ich, noch. Genau. So, also nach den hinteren Plätzen geht es jetzt weiter mit der Top 10 und die führt von hinten quasi an, also auf Platz 10 Nico Hülkenberg. Das war auf jeden Fall ein erfreuliches Wochenende für den Haas-Fahrer. Ich schwanke so ein bisschen zwischen einer 8 von 10 und einer 9 von 10. Man muss sagen, das Qualifying lief halt einfach nicht so gut. Das war ein bisschen schade. Und am Ende hat er quasi die Hilfe bekommen von Kevin Magnussen. Aber er hatte sonst ein super Wochenende. Im Qualifying war ja auch nicht er selber daran schuld, sondern das lag ja im Auto. Ein super cleanes Rennen gefahren, muss man sagen. Und lief eigentlich ganz gut. Deswegen würde ich schon sagen, dass man ihm auf jeden Fall eine 9 von 10 geben kann. Wäre schon verdient. Aber ich wollte sagen, dass ich so ein bisschen dazwischen geschwankt habe oder schwanke, aber trotzdem ein super Wochenende. Von Nico Hülkenberg dahinter oder davor Lewis Hamilton, für den gilt das vielleicht nicht unbedingt. Da sind die Ambitionen, glaube ich, schon höher als Platz 9. Eine 7 von 10 von mir tatsächlich. Man kann ihm jetzt nicht vorhalten, dass er super schlecht gefahren ist. Am Ende lag es wahrscheinlich auch an der Strategie, über die wollen wir auch gleich nochmal sprechen. Aber ja, es war halt jetzt eine 7 von 10. Es hat immer ein bisschen was auf Russell gefehlt, auch im Qualifying. Deswegen eine 7 von 10. Ähnlich für Lando Norris, der auf jeden Fall auch ein bisschen Glück hatte im Rennen, muss man sagen. Aufgrund seines etwas frühen Starts eventuell. Und dieses Hin- und Herziehen können wir auch gleich nochmal kurz drüber sprechen. Ebenfalls eine 7 von 10. Ähnlich wie bei Lewis Hamilton. Hatte, als er dann auf der anderen Strategie unterwegs war, wenig Schuld daran, dass er wirklich dann so weit hinten ist. Man muss sagen, beide sind schon stark, finde ich, auf den Mediums gefahren. Vor allem Lando Norris konnte sich am Anfang noch ganz gut da halten gegen Sergio Perez und auch gegen Max Verstappen und Charles Leclerc. Danach war es dann eher ein bisschen schwieriger, muss man sagen. Aber wie gesagt, es hat halt bei beiden das auf den Teamkollegen auch gefehlt und deswegen eine 7 von 10. Danach die Sensation des Wochenendes vielleicht, neben Max Verstappen, der sowieso immer performt, Oliver Berman, der Formel-2-Pilot, der für Carlos Sainz eingesprungen ist, der aufgrund seiner Krankheit nicht antreten konnte, oder aufgrund einer Krankheitsfall nicht antreten konnte. Auf jeden Fall war er krank und konnte deswegen nicht sein Rennen fahren. So, gute Besserung an dieser Stelle. Aber er war ja Sonntag zum Zugucken auf jeden Fall auch schon wieder an der Strecke. Oliver Berman, einfach nur super krass, was der da abgeliefert hat. Natürlich eine 10 von 10. Ich will da jetzt noch nicht zu viel drüber reden, weil da wollen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal drüber sprechen, was der da so alles geleistet hat an diesem Wochenende. Aber ja, eine hochverdiente 10 von 10 und ich habe ein paar Bewertungen tatsächlich zu ihm gelesen. Viele haben gesagt, ja, es war nicht einwandfrei, es waren kleine Fehler mit dabei. Aber sorry, gefühlt bei jedem Fahrer außer Max Verstappen waren irgendwelche Fehler dabei. Und er ist sein erstes Formel-1-Rennen gefahren, hatte nicht mal alle Trainingssessions. Deswegen ist es für mich einfach eine 10 von 10, weil er es einfach gut gemacht hat. So. Nein, Spaß. Ihr könnt natürlich, jeder kann seine eigene Meinung haben. Und es ist komplett okay, wenn ihr sagt, ja, für mich war das jetzt aber nicht eine 100%ige Leistung. Aber ja, aus meiner Sicht hat er wirklich alles an diesem Wochenende einfach krass hinbekommen. Davor George Russell für mich eine 8 von 10. Tatsächlich besser als der Teamkollege, aber am Ende, glaube ich, war man einfach bei Mercedes trotzdem enttäuscht, dass man auf P6 und P9 das Rennen beendet hat. Das war aus Mercedes Sicht, glaube ich, auf jeden Fall zu wenig. Da muss man auf jeden Fall noch weiter dran werkeln, dass das auf jeden Fall noch was wird für die nächsten Rennen. Wie oft habe ich jetzt bitte schon auf jeden Fall gesagt? Egal, okay. Davor Fernando Alonso, ähnlich, besser als der Teamkollege auf jeden Fall. Am Ende hätte ich mir von der Pace ein bisschen mehr erwartet, auch wenn man sagen muss, dass er das Wochenende zuvor in Bahrain auch wirklich nicht viel in Sachen Long-Run-Pace ging. Für mich eine 8 von 10. Auf Platz 4, Oscar Piastri. Muss ich sagen, auf jeden Fall eine starke Leistung. Hat Lando Norris im Qualifying geschlagen. Gut, im Rennen, muss man sagen, war er einfach auf der besseren Strategie unterwegs, weil er aber auch der Vorplatzierte war quasi. Also er war ja vor Lando Norris platziert. Relativ konstant auch gefahren, das fand ich auf jeden Fall gut und deswegen für mich eine 9 von 10. Charles Leclerc, ebenfalls für mich eine 9 von 10. Ja, es war am Ende ein bisschen weit weg von dem Red Bull und auch von dem im Qualifying, finde ich. Aber trotzdem solides Wochenende. Ja, ist auf jeden Fall gut gefahren und deswegen eine 9 von 10. Ebenso natürlich auch eine 9 von 10 Sergio Perez für mich. Das heißt natürlich, aber auch für mich eine 9 von 10. Ja, am Ende ein solides Wochenende, muss man sagen, auf jeden Fall. Gutes Qualifying im Rennen, jetzt keine großartigen Fehler gemacht. Das Einzige, was man halt einfach noch weiter bemängeln kann, ist, dass er relativ weit weg ist von Max Verstappen. Dann hat er sich halt noch die 5-Sekunden-Strafe wegen Unsafe Release eingefahren. Da muss man aber auch gucken, das war jetzt vielleicht nicht unbedingt sein Problem, weil es war ja in der Boxengasse, wenn die Ampel auf grün ist. Klar kann man da so ein bisschen gucken als Fahrer, aber ja. Deswegen eine 9 von 10. Und vorne überragt natürlich mal wieder einer alles. Max Verstappen, der bekommt natürlich von mir eine 10 von 10. Super cleanes Wochenende, einfach alles richtig gemacht. Qualifying nochmal gezeigt, warum er da vorne am Start ist. Rennen eigentlich so gut wie fast dauernd angeführt. Kurzzeitig Lando Norris halt mal als der, weil er halt nicht zur Box gefahren ist unter Safety Car. Aber das war dann ja auch relativ schnell gegessen, die Führung für ihn. Deswegen, ja, einfach ein super Wochenende von Max Verstappen. So, das also zum Driver-Rating vom großen Preis von Saudi-Arabien. Und jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen darüber sprechen, was noch so alles im Rennen passiert ist. Und wir starten natürlich mit der Sensation des Wochenendes. Und zwar mit Oliver Burman. Ich muss wirklich sagen, dass ich echt beeindruckt war von seiner Leistung. Sorry. Erstmal muss man jetzt vielleicht so ein bisschen erstmal erklären, wieso der überhaupt ins Cockpit gekommen ist und so. Also Oliver Burman ist jetzt seit Anfang der Saison, glaube ich, tatsächlich auch erst, in der letzten Saison war das noch gar nicht, Reserve Driver bei Ferrari unter anderem mit anderen Fahrern. Dabei sind auch Antonio Giovinazzi zum Beispiel oder Robert Schwarzmann, glaube ich, auch. Die fahren allerdings gleichzeitig für Ferrari noch eine andere Serie und deshalb sind die nicht immer vor Ort und die Formel 2 ist ja sehr viel unterwegs mit der Formel 1. Klar, nicht an allen Rennwochenenden, aber in Europa und vor allem auch zum Anfang der Saison sind die auf jeden Fall eigentlich immer mit dabei und deswegen lag das natürlich nah, dass man dann sagt, komm, Oliver Burman, du bist hier schon in der Formel 2 gefahren, dann nehmen wir dich jetzt. Macht ja Sinn, hat aktuell auch viel Erfahrung in so einem Formel-Auto, deswegen war das auf jeden Fall, ja, eine gute Entscheidung. Trotzdem war es ja für ihn eine Art Kaltstart, weil es das erste Mal wirklich war, dass er in dem Ferrari-Auto saß in diesem Jahr. Er ist letztes Jahr schon ein paar Trainingssessions für Haas gefahren, wo er auf jeden Fall auch schon für Aufsehen gesorgt hat, als er schneller als die Stammfahrer waren, als er einen super guten Longrun gefahren ist. Jetzt muss man sagen, Trainingssessions sind halt immer ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil du nie weißt, auf welchem Programm die Fahrer unterwegs sind, wer wie viele Runden dreht, wer wann wie viele Runden dreht. Deswegen ist das immer ein bisschen schwierig einzuschätzen. Aber trotzdem, was der an diesem Wochenende gemacht hat, fand ich einfach wirklich krass. Er ist super cool geblieben. Super konstant irgendwie auch unterwegs gewesen. Klar, da waren mal das ein oder andere kleine Fehlerchen dabei. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass echt gute Überholmanöver dabei waren. Ich habe heute, glaube ich, auch irgendwo gesehen, dass er die meisten Überholmanöver hatte. Klar, er hatte auch ein gutes Auto. Aber trotzdem muss man das auch erstmal so hinkriegen. Und ja, deswegen bin ich auf jeden Fall sehr beeindruckt gewesen von seiner Leistung. Was mich vor allem auch nochmal beeindruckt hat, war seine Long-Run-Pace tatsächlich, weil man hat in der Vergangenheit gesehen, dass die Rookies, siehe Oscar Piastri zum Beispiel, in der Long-Run-Pace immer mal wieder das ein oder andere Problem haben. Ich fand aber, dass Oliver Burman relativ konstant gefahren sind. Also selbst Hamilton und Norris kamen am Ende nicht mehr dran. Er hat sich da wirklich konstant auf dem Platz gehalten. War immer relativ konstant, so knapp 5 Sekunden hinter George Russell. Und ja, das fand ich auf jeden Fall eine gute Leistung. Und dazu muss man natürlich auch sagen, dass die Strecke jetzt keine leichteste Strecke war, um da sein erstes Rennen zu fahren. Allerdings hat man auch schon gesehen, dass er sich, glaube ich, auf der Strecke an sich ganz gut schon wohlgefühlt hat. Beispiel, wenn wir auf den Donnerstag gucken, als er die Pole Position eingefahren hat in der Formel 2 für Prema. Und ja, deswegen glaube ich, dass das auf jeden Fall für ihn schon doch eine Strecke war, wo er sagt, ja, ich mach's. Aber trotzdem war es natürlich schwierig, weil es ist ein Highspeed-Kurs. Super schnell unterwegs sind die da, die Jungs. Und ja, das ist dann auf jeden Fall schon eine Leistung. Ich fand auch sehr lustig, also was heißt lustig, aber mir tat der Vater von Oliver Berman auch sehr leid. Vor allem im Qualifying, als er mal fast die Wand touchiert hat. Der war, glaube ich, richtig fertig. Am Ende war er aber auch super happy und das war sehr süß zu sehen. Auf jeden Fall, das fand ich auch richtig cool mit anzusehen, wer ihn so unterstützt hat. Und am Ende, glaube ich, wirklich einfach ein Wochenende, wo man zufrieden sein kann. Eine tolle Leistung, eine tolle Erfahrung und ich würde auf jeden Fall sagen, er hat sich definitiv empfohlen für das kommende Jahr. Ähnlich wie auch beispielsweise Liam Lawson, der ja auch immer noch auf ein Cockpit wartet, der meiner Meinung nach wie Oliver Berman auch eins für die kommende Saison definitiv verdient hat. Genau. Also, das sozusagen zur Sensation des Wochenendes zu Oliver Berman, der wirklich toll unterwegs war. Und ja, ich bin gespannt, was wir von dem noch so sehen. Wahrscheinlich jetzt erstmal in der Formel 2, aber das kann man ja trotzdem auch auf jeden Fall mal reingucken. Ich gucke auch immer mal wieder in die Formel 2 rein und habe auch immer mal wieder ein Auge auf Oliver Berman geworfen, vor allem auch im Duell mit Kimi Antonelli, der übrigens dieses Wochenende auf jeden Fall auch wieder besser unterwegs war. Letztes Wochenende in Bahrain war ja so ein bisschen so ein Wochenende zu vergessen für Prema in Bahrain in der Formel 2. Aber dieses Wochenende konnte der auch, ich glaube, Top 5 Ergebnisse auf jeden Fall einfahren. Deswegen war das auf jeden Fall sehr stark vom Team. Genau. So, und dann wollen wir jetzt auch direkt weitermachen. Und zwar habe ich ja gerade schon gesagt, wir wollen etwas über dieses Strategiespielchen sprechen, die es beim großen Preis von Saudi-Arabien gab. Erstmal muss man sagen, Saudi-Arabien ist jetzt so eine Strecke, wo viele schon erstmal gesagt haben, ja, das wird wahrscheinlich ein Einstopper, wenn nicht irgendwie mehrere Safety-Cars, Rotphasen, gelbe Flaggen, irgendwas dazwischen kommt. Aber ansonsten sollte es eigentlich unter normalen Bedingungen ein Einstopper werden. Jetzt muss man sagen, dass die Safety-Car-Wahrscheinlichkeit aufgrund der vielen Wände natürlich relativ und der wenigen Auslaufzonen relativ hoch ist auf so einem Kurs. Am Ende kam es zu einem Safety-Car. Ja, genau. Durch Lance Stroll. Und genau, das kam relativ am Anfang des Rennens. Ich glaube, das kam schon in der 10. Runde oder so. Viele Fahrer haben sich tatsächlich dazu entschieden, dann in die Box zu fahren, weil der Reifenverschleiß typischerweise in Saudi-Arabien auch nicht so hoch ist und man deshalb mit den harten Reifen, die man dann genommen hat, auch relativ lang fahren kann und die meisten sich halt auch ausgerechnet haben, damit durchfahren zu können, was am Ende ja auch funktioniert hat. Ich glaube, es sind wirklich nur 4, 5 Fahrer draußen geblieben, unter anderem beispielsweise auch Nico Hülkenberg, aber halt auch eben Lando Norris und Lewis Hamilton, die da sehr nach vorne gespült worden sind, auf die vorderen Plätze. Die beiden haben dann super lange ausgeharrt auf diesen Medium-Reifen, in der Hoffnung, dass irgendwann nochmal eine gelbe Flagge kommt, ein Safety-Car, womöglich sogar eine rote Flagge, was für sie wirklich eine Top-Position, eine Top-Ausgangsposition auf jeden Fall gebracht hätte. Am Ende ist nichts passiert. Muss man natürlich sagen, zum Glück, dass nichts passiert ist. Aber so mussten sie unter normalen Bedingungen die Reifen tauschen. Und das hat natürlich gekostet. Das hat man auch gesehen, wenn man sich im Vergleich die Teamkollegen beispielsweise angeguckt haben. Dadurch, dass diese Safety-Car-Phase ja relativ früh kam, waren die Teamkollegen, weil die auch relativ eng gestartet sind, also Russell und Hamilton und auch Norris und Piastri, relativ nah zusammen. Und am Ende hatten Piastri und Russell einen ziemlich großen Vorsprung, muss man sagen. Also dieses späte Stoppen hat jetzt nicht unbedingt den riesen Vorteil gebracht. Ich glaube, das Problem war so ein bisschen, also man hat ja am Ende dann auf die soften Reifen gewechselt Und ich denke mal, dass man sich da vielleicht einen größeren Vorteil von versprochen hat. Muss ich sagen, ich auch. Ich dachte, dass die soften Reifen jetzt wirklich nochmal voll abgehen und die den Abstand nochmal so zufahren. Aber das war halt nicht so das Ding, muss man sagen. Das hat mich schon ein bisschen überrascht. Ja, am Ende glaube ich, man kann sie ihn nicht direkt als Fehler verbuchen, sag ich mal, weil ich sag mal so, ein Podium unter normalen Bedingungen, wenn sie jetzt unter Safety Car zum Beispiel gestoppt hätten, wäre glaube ich sowieso nicht unbedingt drin gewesen. Und mit dieser Risikostrategie hatten sie dann zumindest die Chance, vielleicht nochmal sowas zu erreichen. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass es die dümmste Idee war, diese Strategie zu nutzen, aber ja, ich glaube, es hat halt einfach dann am Ende nicht so gepasst. Ja, apropos Lando Norris, der hatte ja dieses Wochenende auch etwas Glück, was das Thema Strafen anging. Konnte das 2 Strafen aus dem Weg gehen, die auch relativ harte Auswirkungen sonst gehabt hätten. Wurde natürlich alles richtig von der FIA entschieden, so, ne? Es war jetzt nicht irgendwie, weil er irgendwas gemacht hat oder so, ne? Es wurde klipp und klar entschieden, so. Und ist ja auch okay am Ende. Kann ich schon nachvollziehen, warum man gesagt hat, ey, das ist keine Strafe. Vor allem bei dem einen. Also zunächst einmal der Frühstart, den man tatsächlich gesehen hat, den George Russell dann ja auch gemeldet hat. Ja, man hat schon gesehen, dass er sich bewegt hat. Das Ding war, also ich kann mich jetzt nicht mehr, ich habe auf jeden Fall ein bisschen was gelesen dazu. Einmal ist, glaube ich, das Thema, ob er wirklich die Startbox so verlassen hat. Das ist, glaube ich, einmal das Thema. Das zweite Thema ist, dass es so Sensoren gibt, die halt ausgelöst werden, wenn ein Frühstart vorliegt. Und ich glaube, die sind eben bei Lando Norris nicht ausgelöst worden. Das Problem war wohl auch irgendwie, der GPS-Funk war teilweise auch mal weg. Deswegen, ja, da gab es ein bisschen Turmumul. Am Ende keine Strafe für Lando Norris. Dann wurde er ja nochmal irgendwie verwarnt aufgrund dieses Hin- und Herfahrens. Ja, klar, es war dieses Hin- und Herfahren. Aber ich muss sagen, dass es mehrere Fahrer tatsächlich gemacht haben. Und vor allem auch in der ersten Kurve da, dass es mehrere Fahrer gemacht haben. Unter anderem übrigens auch Lewis Hamilton gegen Oscar Piastri. Das wurde am Ende auch nicht bestraft. Und deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass man da sagt, komm, wir sprechen eine Verwarnung aus, so ähnlich wie bei den Track Limits nochmal. Dann gibt es eine Strafe. Es gab dann ja die Black and White Flag. Deswegen finde ich das auf jeden Fall vertretbar. Aber natürlich lässt sich darüber diskutieren. Genau. Also das noch so ein bisschen dazu. So, jetzt wollen wir noch ein letztes Thema anschneiden, bevor diese Podcast-Folge zum Ende kommt. Und zwar ein Thema, was uns schon die letzten Wochen immer wieder begleitet. Die Affäre rund um Christian Horner, die Angelegenheit bei Red Bull. Mittlerweile steht alles irgendwie so kurz vor der Eskalation, muss man sagen. Vielleicht erstmal so ein bisschen der Ablauf. Also, Christian Horner hat das Rennwochenende hat das Rennwochenende in Saudi-Arabien angetreten, wieder in seinem Amt. Die Mitarbeiterin, die Klage gegen ihn eingereicht hat, wurde mittlerweile suspendiert bzw. freigestellt. Die hat mittlerweile auch tatsächlich eine Zivilklage eingereicht, also eine. Also das wird jetzt nicht mehr nur vom Rennstall untersucht, sondern auch richtig, soweit ich das richtig irgendwo mitbekommen habe. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich meine, sie hat das eingereicht. Also ich habe das ein paar Mal jetzt gehört. Genau, aber trotzdem ist Christian Horner weiterhin im Amt. Dann gab es ja diese, dann gab es ja immer weitere Sachen, die immer so einen draufgesetzt haben. Jos Verstappen haben wir letzte Folge schon angesprochen, der mit Mercedes gesprochen hat. Dann hatte Jos Verstappen ja am der vergangenen Woche auch Geburtstag und hat eine Party in Dubai geschmissen, wo einige eingeladen waren, unter anderem Helmut Marko und natürlich sein Sohn Verstappen. Christian Horner wohl nicht. Genau, Jos Verstappen war tatsächlich dieses Wochenende auch nicht an der Strecke, wohl aufgrund der Rallye, die er gefahren ist. Ich glaube, in Belgien war es. Aber das war auf jeden Fall trotzdem auch ein komisches Bild, weil Jos Verstappen eigentlich ziemlich oft, muss man sagen, mit einer Rennstrecke mit dabei ist. Ja, am Ende war das so ein bisschen die Ausgangssituation, kurz so vor dem Qualifying. Und auf einmal zum Ende des Qualifyings, also am Freitagabend, kam auf einmal die Meldung, Helmut Marko wird am Montag wohl suspendiert werden. So, da war natürlich helle Aufregung im Fahrerlager. Es gab erstmal diverse Interviews. Helmut Marko hat tatsächlich die Bildfläche bzw. das Fahrerlager relativ früh verlassen nach dem Qualifying direkt. Mit Telefon in der Hand ist er direkt rausgegangen. Es gab dann am Samstag ein Treffen mit Oliver Minzlaff, seinem Vorgesetzten. Das soll wohl gut verlaufen sein. Max Verstappen wurde natürlich auch reichlich dazu befragt und der hat wiederum seine Zukunft ein bisschen auch in Frage gestellt bei Red Bull. Er hat mehrmals wiederholt, es wird wohl vielleicht ein Problem geben, wenn Helmut Marko gehen müsste. Er möchte eigentlich, dass Helmut Marko bleibt und sowas alles. Und am Ende hat er halt wirklich Loyalität gegenüber Helmut Marko bewiesen. Am Samstag. Ich muss immer noch ein bisschen mit den Tagen aufpassen, wegen der Rennverschiebung quasi. Samstag kam es dann zur Bestätigung, dass Helmut Marko bleibt. Hat er selber bestätigt in einem Interview. Und ja, jetzt ist die Situation so, dass wohl Christian Horner wohl kurz vor dem Aus, sag ich mal, stehen soll. Es soll weitere Gespräche geben mit der österreichischen Seite von Red Bull sowie der thailändischen Seite von Red Bull. Mittlerweile haben sich halt auch weitere Partner eingeschaltet. Ford, die wohl sehr dringend darauf drängen, dass Christian Horner entlassen wird. Und auch andere, die sich da jetzt immer noch weiter mit dran beteiligen und mit einmischen quasi und immer noch mal was dazugeben. Angeblich soll wohl auch so ein bisschen jetzt dieser Rückhalt von Horner bröckeln und ein bisschen zurückgehen tatsächlich. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, dass man jetzt bei Red Bull dringend eine Entscheidung finden muss, weil so geht es definitiv nicht mehr weiter. Man hat mittlerweile es so weit gebracht, dass Max Verstappen immer wieder andeutet oder auch Jos Verstappen immer wieder zu sehen ist mit anderen Teamchefs, dass irgendwie wohl möglich die Zukunft in Frage gestellt wird. Christian Horner hat heute auch nochmal sozusagen einen draufgesetzt und hat gesagt, ja, man hat zwar einen Vertrag bei Red Bull, aber man ist doch nicht unbedingt dran gebunden, sowas in der Richtung. Also jeder kann ja gehen, wenn er möchte. Ich glaube, am Ende ist es irgendwie ein riesengroßes Machtspiel, wo es einfach darum geht, Macht zu haben in diesem Team. Und das bringt aktuell nicht viel, weil es bringt nur Unruhe ins Team. Und deshalb macht es, glaube ich, nicht viel Sinn, wie es gerade einfach so passiert. Es ist wenig Transparenz, muss man auch sagen. Also man kriegt wenig mit. Es ist alles so ein bisschen Spekulation, bis sich dann mal irgendjemand zu diesen Spekulationen mal so ein bisschen äußert. Ja, wie gesagt, ich glaube, eine Entscheidung ist wichtig und wird dann hoffentlich in den nächsten Tagen auch langsam mal kommen. Am besten vorm großen Preis von Australien, dass man da dann auch Gewissheit hat. Aber das kann man natürlich nicht sagen, ob das passieren wird. Genau, so, das dann noch das Thema. Und ja, damit kommen wir dann auch zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Nächste Woche gibt es dann natürlich die Vorschau auf Australien. Wir sehen, wie es weiterging rund um das Red Bull Team, was da so aktuell los ist und ja, natürlich, was sonst noch in der Formel 1 so abgeht in der Woche. Genau. Wie gesagt, ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, Dankeschön und wir hören uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder. Genau. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Glaube ich. Das war jetzt ein komisches Ende. Wir machen das nochmal. Ich mach das nochmal. Sowas kann ich jetzt nicht so. Okay. Also, das war's jetzt mit meiner Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Und dann hören wir uns hoffentlich nächstes Mal wieder. Und ja, bis dahin, würde ich sagen. Jetzt war's besser. Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.